Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist im Markus-Evangelium im 4. Kapitel. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort jetzt recht hören, dass es sich in unserem Herzen ganz fest verankert, dass wir in den Stürmen unseres Lebens uns an dem Tau deiner Gnade festhalten können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer macht denn gerade Homeschooling? Haben wir ein paar. Du! Aber bald geht's wieder los am Montag, ne? Das ist schön, oder? Freust dich schon? Ja. Wenn ich dein Papa wäre, würde ich mich auch freuen, dass du wieder in die Schule kommst. Ja. Wir sind nämlich heute nicht unbedingt beim Homeschooling hier im Evangelium, aber doch in einer Lerngruppe. In einer Lerngruppe auf einem Boot. Heute erteilte uns unser Herr und Heiland, den Jüngern und uns, die wir mithorchen in dieser Lerngruppe, eine Lektion für unser Leben. Die Überschrift: Habt ihr noch keinen Glauben? Was war die Situation? Die Jünger hatten Angst. Und wer hätte nicht Angst in so einer Situation? Wenn im Talbecken des Sees Genezareth unversehens gefährliche Fallwinde aufkommen, dann geraten so kleine Fischerboote in echte Seenot. Das waren nur so kleine Jollen, das war nicht ein Riesendampfer. Warst schon mal auf dem Dampfer? Na, wenn da eine Welle kommt, ist es nicht so schlimm. Aber auf so einem kleinen Boot, dann kann es sehr schnell lebensgefährlich werden. Und schon füllt sich das Boot mit Wasser, sodass die Jünger in eine unmittelbare Lebensgefahr gerieten. Und sie hatten Angst. Und das als Fischer, also als echte Profis. Und sie als Profis schätzen sie die Gefahr auch richtig ein. Das sind ja oft die, die keine Ahnung haben, die sagen, das wird schon irgendwie gehen. Die Profis wissen oft, wo wirkliche Gefahr ist. Und in ihrer Angst taten sie eigentlich auch was ganz Vernünftiges, nämlich sie weckten Jesus auf, der total unverständlich bei diesem Chaos schlafen konnte. Und sie schrien zu ihm um Hilfe: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Haben doch eigentlich alles richtig gemacht, die Jünger, oder? Ist das nicht das Beste, was sie tun konnten, Gottes Sohn um Hilfe bitten? Und so ist es auch wunderbar im Psalm 107 beschrieben von Menschen, die in Seenot gerieten. Dort heißt es: Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und ein Sturmwind erregte und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum erwünschten Land brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und genauso ist es, wie im Psalm 107 beschrieben, ja auch bei den Jüngern gelaufen. Aber was war nun der Fehler der Jünger? Wo lag denn ihr Unglaube? Warum schimpft sie denn Jesus? Und da muss man ganz genau darauf achten, was die Jünger denn da schrien. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Also sie hielten es für möglich, dass Jesus ihr Schicksal egal war, dass es sich nicht um sie kümmerte. Und da haben wir schon eine schlimme Wurzel des Unglaubens, nämlich die Haltung, Gott hat mich anscheinend vergessen und lässt mich in der Gefahr hängen. Und der Unglaube der Jünger zeigt sich darüber hinaus noch in dem Wörtchen umkommen. Sie sagten, Meister, warum fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Im älteren Luthertext heißt es, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Wenn man es ganz genau im griechischen Urtext übersetzt, heißt es, dass wir zugrunde gehen, ganz und gar vernichtet werden. Also, warum sagen die nicht einfach, warum fragst du nicht danach, dass wir ertrinken, dass wir in Gefahr sind, in Lebensgefahr, dass wir vielleicht sterben? Aber dann hätten sie nämlich viel ruhiger bleiben können. Auch wenn Gott beschlossen hätte, dass sie in dieser Stunde sterben sollten, hätten sie doch wissen müssen, dass Wind und Wellen ihrer Seele nichts anhaben können. Denn Seelen können nicht durch äußere Lebensgefahr verderben. Das haben wir auch sehr schön heute im Tagesevangelium gehört. Das hat Jesus den Jüngern ja oft genug klar zu machen versucht, zum Beispiel mit dem Wort, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr von dem, der Leib und Seele verderben kann. Hier dasselbe Wort, das die Jünger gebrauchten, der Leib und Seele verderben, zugrunde gehen lassen kann. Der Leib muss früher oder später sowieso sterben. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Und das Beste daran, ja, sind Mühsal und Beschwer, so heißt es im Psalm 90. Niemand kann seinem Leben auch nur eine Spanne zusetzen, ob er sich gleich darum sorget, sagt Jesus. Aber wie viel schlimmer ist als der unausweichliche Tod des Leibes, ist, wenn die Seele verdirbt. Und das will Gott auch gar nicht. Und er hat versprochen, alle, die an Jesus glauben, werden ewig leben. Ihre Seelen werden also niemals umkommen und verderben. Und da sehen wir auch schon zwei Dinge bei der Angst, die eigentlich ein versteckter Hochmut ist. Die hat sozusagen zwei Ausschläge. Einmal den Ausschlag nach oben, in die Vermessenheit. Ich brauche Gott nicht, ich sichere mich selbst, ich habe alles, was kostet die Welt? Das ist der Hochmut als Vermessenheit. Und dann hat man den Hochmut ganz unten, nämlich als Verzweiflung. Mir kann niemand mehr helfen. Alles bricht zusammen. Ich bin verloren. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Hochmut der Verzweiflung und Hochmut der Vermessenheit. So wunderschön im Adventslied ausgeführt, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht, ein Herz, was Hochmut übet, in Angst zugrunde geht, ein Herz, das richtig ist, das Volkes Gottes leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesu Christ. Das merken wir uns. Die Angst als Vermessenheit und als Verzweiflung. Beides dieselbe Wurzel. Vor beidem warnt unser Herr. Wir lernen also in der Lerngruppe Jesu und die Jünger auf dem Boot, nicht den Tod des Leibes sollen wir am meisten fürchten, der kommt sowieso unausweichlich, durch welche Krankheit und durch welches Virus auch immer. aber der kann uns von Gott und vom ewigen Leben nicht trennen. Vielmehr soll für uns am wichtigsten sein, dass die Seele nicht verdirbt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, meint Jesus, dann wird euch die Dinge, die ihr für den Fortbestand des Leibes braucht, schon in ausreichendem Maß zufallen. Die Seele nicht zu verderben. Wie verdirbt man denn seine Seele? Indem man den ganzen Schmutz heranlässt. Indem man nicht seine Augen und manchmal seine Ohren verstopft vor dem, was einen bedrängt, was einen wegführen will, auch in die Angst führen will. Ich sage immer, wir müssen unsere GEZ-Gebühren schon bezahlen, aber wir sind nicht gezwungen, das auch zu gucken. Im Sinne von Angststeuerung. Lass das einfach aus. Weil das ist so, die Neuronen oben, die verbinden sich und dann kommst du aus deiner Angst nicht mehr heraus. Wenn du das immer wieder schaust, dann verknüpfen sich die Neuronen und du lebst nur noch angstgesteuert. Das heißt, andere steuern dich. Das ist ja der Sinn der Angst. Ausmachen. Vieles nicht an sich rankommen lassen. Ruhig bleiben. In der Zeit lieber die Hände falten. Und auf Jesus in deinem Lebensboot schauen. Das ist viel besser. Abstand nehmen von dem, was mich verdirbt, auch von bösen Gedanken und Ideologien. Alles das kann meine Seele verderben. Man muss nur in die 10 Gebote gucken. Da siehst du, was deiner Seele, was deinem Leben nützt und was im Gegenteil dir schadet. Wo Leib und Leben bedroht ist, da herrscht keine wirkliche Gefahr, denn der Vater hat ja alles in der Hand, Wind und Wellen, Tod und Leben. Wie er es führt, so ist es recht. Wo dagegen das Seelenheil bedroht ist, wo Menschen den Glauben und die ewige Seligkeit zu verlieren drohen, da muss unter Jüngern Jesu die höchste Alarmstufe ausgerufen werden. Da müssen wir Jesus und dem himmlischen Vater täglich in den Ohren liegen und ihm im Gebet bedrängen, dass er uns nicht verderben lässt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sitzen im Boot dieser Welt und auch die Wirbelwinde, die kommen von allen Seiten und die Wellen gehen hoch und schlagen in das Boot, sodass es unterzugehen droht. Wir erfahren Krankheit und Leid, hören von Mord und Totschlag. Die Welt gerät in eine Zivilisationskrise ungeahnten Ausmaßes. Wir stehen vor Umbrüchen, auch gesellschaftlichen Umbrüchen, die vielen überhaupt noch nicht klar ist. Einer Ablösung, einer Transformation von einer Industriegesellschaft, demokratisch halbwegs strukturierten, in eine digitale Überwachungsgesellschaft. Was tun wir Menschen im Boot, sofern wir uns Jünger Jesu nennen? Was tun wir als Christen? Stimmen wir ein in die Klagelieder der Welt? Lassen wir uns bange machen? Und sollte das hier ein Hauptthema sein in der Kirche? Sollten wir sagen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Keineswegs. Dem der Wind und die Wellen gehorchten, dem wird auch all das, was uns bedrängt, gehorchen. Denn der Herr ist Schöpfer Himmels und der Erden und der Erhalter allen Lebens. Wenn er jetzt uns in diese Krise geraten lässt, dann tut er dies als ein göttlicher Pädagoge, um uns etwas zu lehren, dass du dich fragst in deinem Leben, worauf kommt es wirklich an? Ist es der 5. Karibikurlaub, Materialismus, Hedonismus, Spaß, Bespaßung von früh bis spät? Oder was ist, was dich trägt? Und da wirst du sagen als Christ, es ist Christus, der mich trägt. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die mich trägt. Die Gemeinschaft. Es ist die Familie. Es ist das Dorf, Es sind meine Freunde, die mich tragen. Und das soll ja zerstört werden. Jeder für sich. Keine Bindung mehr, keine Gemeinschaft mehr. Jeder vereinzelt und nur noch digital ansteuerbar. So hat der Teufel leichtes Spiel. Die Gemeinschaft macht stark. Das Zusammenhalten. Vergesst das nicht. Lasst euch nicht trennen und spalten. Haltet zusammen. Schart euch um Christus. Und gebt euch nicht auf. Ruft einander an, bleibt einander nahe, teilt euer Leben weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, was können wir tun? Beten, zusammenhalten, natürlich. Es gibt eine ähnliche Situation später im Evangelium, im Leben Jesu. Auch eine Szene, wo geschlafen wird. Könnt ihr euch daran erinnern, was ich meine? Was könnte das sein? Wo schlafen die noch? Jo, genau. Der hat auch 3 Tage geschlafen. Hast du recht. Na? Sehr gut. Und, ui, wer hat das gesagt? Klasse. Gethsemane, genau. Und wer schläft da? In Gethsemane, im Ölgarten, wer schläft da? Die Jünger schlafen. Genau die umgekehrte Situation. Hier im Boot, da schläft Jesus. Weil es nur Naturmächte sind, die bedrohen. Da ist er ganz ruhig, weil er ruht bei seinem himmlischen Vater. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Aber hier, Gethsemane, da geht es ums ewige Leben. Da geht es um die Erlösung. Und da schlafen komischerweise die Jünger. Wo es ums wirkliche Leben geht, ums wirkliche zugrunde gehen, um Leib und Seele geht. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, sagt Jesus. Und er kämpft den inneren Kampf gegen die Sünde und gegen die Angst. Denn auch Jesus hatte Angst, weil er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, aber eben auch wahrer Mensch. Und hatte auch seiner menschlichen Natur gemäß auch Angst. Da hat er deine Angst überwunden. Und deshalb schau aufs Kreuz, schau die gekreuzigte Liebe und lass dir keine Angst machen. Du kannst in dem Sturm des Lebens, im Auge dieses Sturmes, bist du geborgen und kannst dich auf das Kissen legen und wie Jesus ruhig schlafen. Denn du bist getauft und das ist der Anker. Und an dem Gnadentau dieses Ankers der Taufe halte dich fest. Da braucht er nicht zu bange sein, dass deine Seele verloren geht. Liebe Brüder und Schwestern, das wünsche ich mir, dass wir so leben, aus diesem heiligen Glauben so leben. Denkt an den Anker, an das Gnadentau und haltet euch fest und vertraut auf den Herrn, der eben nicht schlummert und schläft in deinem Leben, wie es im Psalm heißt. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.